Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Kiel.
Ich bin Raphael Gehl, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können. In dieser Folge habe ich eine Expertin für die deutschen Familienunternehmen im Podcast, und zwar Professor Dr. Miriam Bird. Den vielen Marken des Jahrhunderts sind genau das, familiengeführt, mittelständisch und das seit Generationen. Miriam Bird ist seit 2020 Associate Professor für Entrepreneurship und Family Enterprise am TUM Campus Heilbronn der School of Management. Als Direktorin leitet sie darüber hinaus das Global Center for Family Enterprises. Mit anderen Worten, sie erforscht, wie sich Unternehmen erfolgreich zwischen Tradition und Fortschritt bewegen und wie Wissenschaft und Entrepreneurship besser verzahnt werden können. In unserer heutigen Folge möchte ich wissen, was ist das Erfolgsgeheimnis von deutschen Familienunternehmen des Mittelstands? Und wie gelingt der Generationswechsel? Los geht's! Gut, Miriam, dann lass uns direkt starten. Der deutsche Mittelstand, es wird sehr viel darüber gesprochen, geschrieben. Aus deiner Perspektive, was zeichnet den deutschen Mittelstand aus?
Ja, obwohl eigentlich viele große deutsche Konzerne bekannt sind, ist ja der deutsche Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und der deutsche Mittelstand ist bekannt für seinen Anspruch an die Qualität, an Innovation, aber auch für sein Nischenwissen. Zum Beispiel sind viele Unternehmen im deutschen Mittelstand Weltmarktführer in Nischenmärkten, zum Beispiel Maschinenbauteile für die Automobilbranche. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie oft eine langfristige Perspektive einnehmen und sehr stabile Kundenbeziehungen über die Jahre etabliert haben. Und das ist wirklich einzigartig in Deutschland, dieser deutsche Mittelstand. Und was ich auch spannend finde, ist, dass die auch oft Eigentümer geführt sind und deshalb besonders agil und widerstandsfähig sind. Und das ermöglicht ihnen oft eine schnelle Anpassung an bestimmte Herausforderungen oder Krisen, wie zum Beispiel die Corona-Krise.
Mensch, da will man ja direkt anfangen. Und als du das so erzählt hast, kam mir schon in den Sinn, dass ich oft angesprochen werde im Ausland, dass man uns eigentlich um diesen Mittelstand ein bisschen beneidet. Jetzt hast du ja eine ganz tolle Rolle. Du leitest ja das Global Center for Family Enterprise der TU München. Jetzt habe ich eigentlich so zwei Fragen. Wie kam es eigentlich zu dieser Forschungseinrichtung? Und meine andere Frage, warum ist der Mittelstand zu deinem Steckenpferd geworden?
Also erstens, also die TU München wollte mit diesem Global Center for Family Enterprise eine Plattform schaffen, wo Wissen generiert wird über den deutschen Mittelstand und Familienunternehmen. Und dieser deutsche Mittelstand, der steht ja auch vor bestimmten Herausforderungen wie diese digitale Transformation, der Klimawandel, aber auch Nachhaltigkeit sozusagen sind Themen, die diesen Mittelstand ständig begleiten. Und wir finden es essentiell, dass über diese bestimmte Unternehmensform mehr Wissen generiert wird. Und zweitens wollten wir auch eine Plattform sozusagen mit diesem Center erstellen und generieren, wo zum Beispiel wo es ein Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft stattfindet und wirklich sozusagen diese zwei verschiedenen Seiten sich gegenseitig inspirieren können. Und wieso das mein Steckenpferd geworden ist? Also zum einen komme ich selber aus einem eigentümergeführten Unternehmen. Meine Mutter und mein Vater, die hatten selber einen Großhandel und sozusagen da wurden mir diese unternehmerischen Werte und auch dieses sozusagen das, was diesen Mittelstand ausmacht, auch mitgegeben. Und das Zweite, ich finde es halt total spannend, auch aus Forschungsseite, wie sozusagen so eine Familie das Unternehmen prägt und auch wie sozusagen sich dieses Spannungsfeld zwischen Familie und Unternehmen oft entwickeln kann. Und das finde ich heute noch sehr, sehr spannend zu untersuchen und mir da immer neue sozusagen Fragestellungen sozusagen auszudenken und auch zu widmen, weil ich glaube, da gibt es so viele Sachen, die man noch untersuchen kann, die das halt extrem spannend machen und auch herausfordernd.
Wie viele Partner oder Partnerunternehmen aus dem Mittelstand habt ihr heute, die Teil eurer Plattform oder eures Netzwerks sind, jetzt egal, was die konkret mit euch machen?
Also das sind schon mittlerweile recht viele. Also rein zum Beispiel in der Lehre haben wir sicher Kooperationen mit über 20 sozusagen CEOs oder Mittelstandsunternehmen. Und dazu haben wir, die wir aktiv zum Beispiel einladen, in unsere Vorlesung über Unternehmen zu berichten. Oder wir haben auch so etwas wie Projektstudien, wo die Studenten reale sozusagen Projekte mit den Unternehmen bearbeiten. Also ich würde sagen, also intensiv arbeiten wir mit ca. 20 Unternehmen zusammen und unser Netzwerk ist schon ca., würde ich sagen, auf 50 Unternehmen angewachsen. Ja. Aber das wächst auch stetig, weil es kommen immer mehr und mehr Unternehmen, die eigentlich davon hören, sozusagen, dass man sich auch mit der TU München in Heilbronn sozusagen in Partnerschaft gehen kann. Und das also steigt eigentlich stetig die Anfragen aus Unternehmen, die sagen, okay, wir würden gern zum Beispiel in der Lehre mit euch zusammenarbeiten oder wir würden gern mit euren Studenten was machen. Also das wird stetig mehr, dieses Interesse an diesem Center und auch sozusagen sich auch auszutauschen und auch den Mehrwert in einer Universität zu sehen, das erkennen auch viele Mittelständler mittlerweile. Und besonders in der Region Heilbronn-Franken sind ja sehr viele sozusagen Mittelständler beheimatet.
Hey, seid ihr ein bisschen so das Center of Gravity der Hidden Champions in der gesamten Achse da unten, in the land. Jetzt kann man sich ja einigermaßen vorstellen, wenn man heute, egal an welche Uni man geht und man hat die Begrifflichkeit der Forschung, aber Forschung und Mittelstand, was ist Gegenstand der Forschung dann?
Also wir haben uns drei Schwerpunkte gesetzt, die wir derzeit an unserem Center bearbeiten. Das ist zum einen sozusagen die Nachhaltigkeit, was ja auch ein sehr weiter Begriff ist, sozusagen Nachhaltigkeit. Wie können Unternehmen im Mittelstand sozusagen nachhaltig agieren? Das geht sozusagen, welche Innovationen müssen sie setzen, um sozusagen nachhaltig sich aufzustellen. Dann zweitens ist es sozusagen Technologie und Innovation. Also uns interessiert, also welche Rolle spielen neue Technologien oder digitale Technologien im Mittelstand? Wie wird diese aufgenommen? Wie innovieren sozusagen Mittelstandsunternehmen? Und drittens ist auch sozusagen die Strategie und Governance, die uns interessiert, weil wir haben über die Zeit herausgefunden, dass die Governance, also zum Beispiel wie das Eigentum, wie der Aufsichtsrat organisiert ist, extrem wichtig ist und auch welche Kompetenzen diese Eigentümer mitbringen. Und auch über diesen Themenbereich möchten wir mehr Wissen generieren. Mhm. Und ich glaube, was auch interessant ist, dass wir sehr interdisziplinär forschen an der TU München. Das heißt, uns interessieren sozusagen auch psychologische, soziologische oder auch ökonomische Theorien, um das Verhalten von so Mittelstandsunternehmen zu untersuchen.
Oh, spannend. Eigentlich, wenn man das so hört, müsste man glauben, dass man euch die Bude einrennt. Aber du sagst ja, ihr habt ja immer noch Traktion, also es kommen immer wieder neue an. Ich habe jetzt eine Frage. Der Mittelstand ist ja auch organisiert in anderen Unternehmensverbänden, in anderen Organisationen. Es gibt andere Institute. Ergänzt ihr euch dann mit dem, was ihr erarbeitet? Sind das Informationen, Insights oder Erkenntnisse, die dem Mittelstand sonst nicht zur Verfügung stehen würden? Oder kooperiert ihr dann auch mit den Verbänden, mit den unterschiedlichen?
Das ist eine gute Frage. Also wir kooperieren also vor allem auch mit anderen ausländischen Universitäten. Also da ist schon unser Fokus. Und das Zweite, was wir jetzt auch machen, ist so zum Beispiel auch uns mit IHK oder lokalen Playern da auseinander zu setzen und da auch zu kooperieren. Und da vor allem aber in der Form, dass wir zum Beispiel dann, ja, und also zum Beispiel unsere Studien sozusagen zur Verfügung stellen oder auch anbieten, in welcher, also zum Beispiel diese Praxisstudien, die wir auch anbieten mit unseren Studenten, dass wir da auch aktiv so zum Beispiel auf sozusagen Verbände wie IHK oder so zugehen. Ich habe auch selber mehrere Vorträge schon zum Beispiel gehalten bei IHK und die Reaktionen sind da oft manchmal gemischt. Manche sind sehr offen und möchten mehr sozusagen Kooperation. Manche hinterfragen das auch kritisch und sagen, naja, was genau könnt ihr für uns als Universität eigentlich was können Sie uns bieten? Und ja, das wird auch schon kritisch hinterfragt, welche Rolle hier die TU München hat und was wir hier eigentlich bieten können. Aber ich muss auch sagen, was wir uns nicht sehen, ist als sozusagen ein Berater, der konkrete Lösungen sozusagen für ein Unternehmen sucht, aber eher als ein Impulsgeber, oder der die neueste Forschung und die neueste wissenschaftlichen Erkenntnisse an den Unternehmen heranbringt, die wieder zum Denken und zum Nachdenken bringt. Also so sehen wir uns als Impulsgeber eigentlich sozusagen für die Wirtschaft hier in Heilbronn.
Ja, und darüber hinaus logischerweise. Ich finde das ja total interessant, was du da gerade gesagt hast, weil ihr bietet ja in dieser Zeit, die so voller Veränderungen ist, in der Geschwindigkeit mit der Vielzahl an Technologien, die unmittelbar bei uns auf dem Schreibtisch oder Werkbank landen, den Unternehmen die Möglichkeit einer direkten Teilhabe. Da zielt jetzt meine nächste Frage hin. Man hat den Eindruck, dass in Anführungsstrichen ein DAX-Konzern trainiert ist in diesem Umgang mit der Forschung. Jetzt mal die Perspektive aus einem Familienunternehmen. Was unterscheidet ein Familienunternehmen von einem nicht familiengeführten Mittelstand? Also ist die Rolle der Familie ein Hindernis oder kann man das so gar nicht sagen? Was macht den Unterschied aus?
Also das ist eine gute Frage und das werde ich recht oft gefragt. Also wenn man in die Literatur geht, dann sagt man halt ja, oder Familienunternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass die Familie am Eigentum und oft am Management beteiligt ist, ja. Und dass sozusagen diese Beteiligung der Familie im Eigentum oder im Management halt dazu führt, dass diese Familienunternehmen bestimmte Werte mit sich tragen, die zum Beispiel oft aus der Familie kommen und dass die auch bestimmte Ziele haben, die sich oft von Nicht-Familienunternehmen unterscheiden und die liegen oft sozusagen in nicht finanziellen Zielen und in langfristigen Zielen sozusagen wirklich dieses Unternehmen über Generationen in der Familie zu behalten, sozusagen ein ganz starker Partner in der Region zu sein, aber auch die Mitarbeiter, die man hat, wirklich zu pflegen und zu entwickeln und wirklich sozusagen diese langfristige Perspektive zu haben und nicht nur auf finanzielle Ziele zu setzen, die vielleicht bei Nicht-Familienunternehmen etwas stärker ausgeprägt sind.
Mhm. Interessant. Ich meine, damit einhergeht ja auch eins, also Unternehmen tun sich ja ein bisschen schwierig mit der akademischen Lehre oder Forschung im Unternehmertum. Man glaubt ja, dass das zwei völlig andere Dinge sind. So, ihr habt ja einen ganz besonderen Ansatz, um aufzuzeigen, dass das zusammengehört, weil sehr wahrscheinlich ist ja die erste Phase, dass das erstmal eine Bereitschaft erzeugt werden muss, diesen Weg zu gehen. Und dann muss es ja eine Methode von euch geben. Was zeichnet diese Methode aus oder was ist da euer Ansatz? Wie geht ihr diese Aufgabe an?
Ja, also oft wird das als zwei verschiedene Welten porträtiert oder Wirtschaft und Wissenschaft. Und wir hoffen, das doch etwas zu verbinden. Also wir haben ja zwei Hauptaufgaben als Universität. Das ist zum einen die Forschung und die Lehre. Und in der Lehre versuchen wir sowohl theoretische Konzepte sozusagen den Studierenden näher zu bringen, aber wir versuchen das stets sozusagen mit Beispielen aus der Praxis zu untermauern. Also wir holen uns die Unternehmer der Region in unsere Vorlesung. Zum Beispiel der Dr. Wopser von Lauda war bei uns schon sozusagen und hat sozusagen einen Vortrag über Innovation in seinen Unternehmen gehalten. Letztens war auch ein
jetzt, ist das, also Entschuldigung, ich unterbreche, ist das schwierig, wo du denkst, du siehst vielleicht oder hörst was, dann rufst du ihn einfach an oder ihr vom Institut ruft ihn an und sagt, das ist so wichtig, wir würden das gerne mit anderen teilen. Geht das so?
Sagen wir so, also es gibt bestimmte Unternehmer, die eigentlich sehr starkes Interesse haben, ihr Wissen zu teilen und die das auch wirklich ein Anliegen haben, das mit jüngeren Generationen zu teilen, was sie an Erfahrungen gesammelt haben. Also sozusagen, da ist dieser Wunsch sozusagen auch etwas weiterzugeben, ganz groß. Und das sind nicht alle so, aber es gibt doch einen beträchtlichen Teil, der sagt, ich möchte bei euch in die Vorlesung kommen und möchte meine Erfahrungen teilen. Und das finden wir natürlich ganz toll, weil das ja gerade das irgendwie extrem bereichernd ist für die Studierenden, dass sie sozusagen ihr theoretisches Wissen mit so wirklich Erkenntnissen von erfahrenen sozusagen Geschäftsführern sozusagen mit sozusagen spiegeln können. Und da ist sozusagen mein Gefühl auch, also sozusagen, dass diese Studierenden sehr dankbar sind für diese Erfahrungen, die sie da bekommen von diesen erfahrenen Geschäftsführern oft und dass das halt dann extrem gut aufgenommen wird. Und also wir versuchen auch immer verschiedene Perspektiven reinzubringen. Also letztens hatten wir zum Beispiel einen Partner von Redstone Capital, also zum Beispiel auch Startups interessieren uns, weil die können ja auch sozusagen oft in der Familie entstehen. Und da gab es auch Perspektive, auf was achten zum Beispiel solche Venture Capitalists, wenn sie investieren, was muss ein Startup mit sich bringen? Und das wurde auch also extrem gut aufgenommen, dass man halt verschiedene Perspektiven reinbringt und dass man halt von diesen Role Models sozusagen lernt, sozusagen, dass man das nicht nur immer vom Buch macht, sondern wirklich Learning from Role Models ist, finde ich, key, dass man sozusagen Beispiele hat, an denen man sich orientieren kann.
Wir sind total toller Punkt. Ich finde auch hier, das Unmittelbare ist ja wahrscheinlich von unschätzbarem Wert. Bevor wir in das Thema der Transformation einsteigen, wie steht es eigentlich um die Neugierde und um die Ambition des deutschen Mittelstands? Also Neugierde, neue Dinge anzugehen, das ist ja eine Grundvoraussetzung, überhaupt mit dir in den Dialog zu treten oder mit dem Institut in Dialog zu treten, aber auch Ambitionen zu haben, etwas zu verändern.
Ja, das stimmt. Also wir haben auch lustigerweise, also oder interessanterweise haben wir auch eine Studie zu Neugierde und Innovationsverhalten. Und also es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Neugierde des Geschäftsführers und Innovationen, also Leute, die neugierig sind, die aktiv nach neuen Informationen suchen, die sozusagen experimentieren wollen, die versuchen sozusagen Erprobtes wieder zu hinterfragen, haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit im Unternehmen zu innovieren. Das heißt, Neugierde ist eine absolute Grundvoraussetzung heutzutage, sozusagen diesen ständigen Wandel, den sich Unternehmen ausgesetzt sind, eigentlich sozusagen zu stellen. Ja, also wenn man nicht neugierig ist, dann wird man keine Informationen sammeln, dann wird man die nicht verarbeiten, dann wird man die nicht spiegeln mit anderen Informationen. Und experimentieren ist mittlerweile essentiell, sozusagen experimentieren, überlegen, ob sich Sachen materialisieren und dann darauf basierend diesen Prozess anzupassen. Also ich glaube, Unternehmen, die heutzutage nur auf den Status quo basieren und alles beim Alten lassen und sagen, das ist super, wie es ist, also die werden langfristig in meiner Auffassung nicht bestehen können.
Wunderbar, da könnte man glatt eine Postkarte draus machen. Übrigens, als du das gerade erzählt hast mit der Neugierde, dann habe ich schon gedacht, okay, da wo keine Neugierde ist, ist dann sehr wahrscheinlich dann auch auf Dauer kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, könnte sein. Nicht von heute auf morgen, aber sehr wahrscheinlich.
Es dauert oft, ja.
Bei den Marken des Jahrhunderts ist ja Transformation das Jahresthema für 2024. So, wenn du jetzt als Expertin auf den deutschen Mittelstand und Familienunternehmer darauf schaust, Transformation was transformiert sich gerade alles? Um mal den Blumenstrauß aufzumachen oder damit wir alle mal ein Gefühl dafür kriegen, wie groß ist eigentlich diese Aufgabe?
Ja, ich glaube, die Transformation also erstreckt sich ja durch ganz viele Bereiche, sei es die digitale Transformation, also der Umgang mit digitalen Technologien, wie zum Beispiel Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, aber auch sozusagen Blockchain oder Internet of Things, also das ist ganz wichtig, aber auch eine Transformation, die auch, glaube ich, sehr wichtig ist, ist in Verbindung mit dem Klimawandel und auch Unternehmen sind ja immer mehr sozusagen unter Druck, also oder Unternehmen müssen ja immer mehr auch sich diesen Klimawandel sozusagen beugen und müssen sich überlegen, wie sie sich nachhaltig aufstellen und welche sozusagen und wie sie sozusagen CO2-Emissionen in der Produktion reduzieren oder auch ihren Energieverbrauch, damit sie ja sozusagen dann auch zukünftig möglichst CO2-neutral produzieren. Ja.
Boah, also wenn man dir jetzt zuhört, ja, und dann. Also jetzt ist man Unternehmerin, Unternehmer, hast eine Checkliste, schreibst die Themen auf, die Aktionen sind Handlungsfelder, die im Prinzip dieser Transformation unterliegen. Lass uns mal ein Stück zurückgehen.
Ja.
Wie groß ist der Unterschied? Also angenommen, das gleiche Unternehmen vor, jetzt haben wir 2024, sagen wir einfach mal im Jahr 2018, war damals schon der Druck in Anführungsstrichen da und war da damals schon so umfänglich oder ist das jetzt, sind wir einfach in einer großen systemischen Veränderung der Wirtschaft?
Also mein Gefühl ist, dass es einen sehr starken sozusagen Druck auf die Unternehmen gibt, sich zu verändern und dass das einfach mittlerweile fast ein Muss ist, sich zu transformieren, sei es, weil es sozusagen neue digitale Technologien gibt oder sozusagen sei es, man muss sozusagen CO2-Emissionen reduzieren oder sich sozusagen daran anzupassen, dass man eigentlich nachhaltig agiert sozusagen und auch nachhaltige Produkte sozusagen produziert. Und ich glaube, da kommt der Druck von verschiedenen Stakeholdern, sei es Lieferanten, sei es Kunden, sei es auch sozusagen die Politik, die sagt, okay, wir müssen uns transformieren. Und dieser sozusagen, dieser Druck, der ist halt schon sehr stark mittlerweile auf die Unternehmen. Und selbst die Unternehmen sind ja sozusagen heutzutage auch schon in dem Bereich, dass sie sagen, ja, wir möchten uns selber transformieren, nämlich nur so können wir auch bestehen. Denn wie wir auch vorher schon gesagt haben, also wenn sich sozusagen Unternehmen nicht anpassen, dann werden sie halt langfristig nicht mehr existieren können.
Würde man gern Gedanken mit dir teilen und danach gehst du einfach darauf ein, ob du das auch siehst. Wenn ich auf Leute treffe, also auf Menschen treffe in Unternehmen, egal in welcher Führungsverantwortung die sind, haben diese Annahmen darüber, wie die Welt funktioniert und jetzt merken die auf einmal, dass diese Annahmen mehr und mehr kassiert werden. Also man kommt als Unternehmerin oder auch als Leader oder Manager auf einmal in eine Situation, die etwas Unbehagen auslöst, weil alles das, also die Parameter, auf denen sonst das Unternehmen aufgebaut war, so nicht mehr funktionieren. Ist das so oder haben wir jetzt diesen Punkt schon überschritten, dass du sagst, na, Raphael, die Unternehmen, die uns hier besuchen, haben das für sich gespannt und würden jetzt gern dieses Thema aktiv angehen?
Also viele von denen sind schon im Prozess der Transformation. Also die haben da schon angegangen und sie sind aktiv dabei, sich transformieren. Also Unternehmer, die sozusagen wirklich aktiv und also nach zum Beispiel Informationen suchen, die warten nicht, bis die Transformation ankommt, sondern die sind proaktiv und sind sozusagen schon vorher an diesen Themen dran und überlegen sich, wie sie diese verschiedenen Themen im Unternehmen implementieren können. Die überlegen sich, wie sie künstliche Intelligenz zum Beispiel implementieren können. Und wir arbeiten ja auch ganz stark mit dieser Unternehmertum der TU München zusammen, die ja so ein Innovationshub ist. Und da kommen auch ganz viele Unternehmer und sagen, ja, können Sie uns helfen, innovativ zu bleiben? Können Sie uns helfen, Partner zum Beispiel bei Startups zu finden? Können Sie uns matchen mit Startups, die uns sehr gut ergänzen? Also solche Unternehmer sind schon sehr proaktiv. Aber natürlich gibt es auch diese Unternehmen, die jetzt nicht so proaktiv sind und die dann schon noch eine Zeit lang überleben können und herumdümpeln können, aber die dann langfristig nicht für die Zukunft gut aufgestellt sind. Aber unsere Erfahrung ist sozusagen auf Seiten der TU München und auch sozusagen unseres Innovationshubs, der Unternehmertum, dass diese Unternehmen, die sozusagen sich in die Transformation begeben wollen, aktive Partnerschaften auch suchen, Kooperationen. Also, dass sie sich oft Startups ins Unternehmen holen sozusagen, weil sie sagen, okay, wir sind nicht mal so innovativ in dem Bereich. Aber dieses Startup hat genau diese Technologie entwickelt, die uns in Zukunft super ergänzen würde und unsere alte Technologie ablösen könnte. Oder zum Beispiel, was wir auch haben, ist, dass wir Programme haben, ja, wo zum Beispiel Artificial Intelligence Programme gestartet werden, wo Unternehmen sehen können, wie sie künstliche Intelligenz eigentlich einsetzen können sozusagen und wo die auch das lernen können. Ja. Und ich glaube, nur wenn man sich auch Wissen von außerhalb holt und dann Expertenwissen reinholt in das Unternehmen, kann man sich auch transformieren. Ich glaube, immer in der eigenen Suppe kochen, das ist auf Dauer nicht sehr erfolgsbringend, sondern sozusagen Kooperationen suchen, Partnerschaften finden, ja, und dann sich sozusagen weiterentwickeln. Das ist einfach heutzutage fast das tägliche Brot von erfolgreichen Mittelständlern.
Das ist ja sehr spannend, was du da ausführst, denn in der Vergangenheit, korrigiere mich, ob das nicht so ist, war der Mittelstand, vor allen Dingen der Familienunternehmen geführte Mittelstand, nicht so gut darin, in echte Ökosystempartnerschaften zu gehen, also Dinge offen zu legen, miteinander zu entwickeln. So wie du das beschreibst, ist dir jetzt nicht, geht man hier jetzt einen anderen Weg. Mit der Erkenntnis, dass man sich alleine nicht so radikal erneuern kann und dass es diese strategische Partner auf Augenhöhe braucht. Ist das so?
Ja, also vielleicht haben wir auch immer hier die Erfolg, vielleicht ist es so eine Art Selection Bias, wo sozusagen sich sozusagen nur die erfolgreichen Mittelständler in solche Partnerschaften reinselektieren, ja. Und dass wir diese Beispiele sozusagen von den Mittelständlern, die vor sich sozusagen, die diese Partnerschaften nicht aktiv suchen, dass wir die gar nicht sozusagen so sehen. Aber mein Eindruck ist, dass diese erfolgreichen Mittelständler halt schon aktiv diese Partnerschaften suchen. Es kann schon sein, dass es solche Mittelständler gibt, die sozusagen das nur unter sich lösen oder nur im Unternehmen versuchen zu lösen, aber die sind dann oft nicht diese, die sozusagen sich für die Zukunft gut wappnen.
Eins ist ja tief in der DNA von Familienunternehmen verortet, der Gedanke der Nachhaltigkeit, also über viele Generationen hinaus zu denken. Ist dieser Muskel noch stark ausgeprägt? Weil dieser Muskel führt ja auch zu einem Lebenserhalt, zu einer Relevanz, zu einem Neuerfinden, zu einem Fragestellen.
Ja, also das ist eine gute Frage. Also diese langfristige Perspektive, die ist also laut unseren Studien sehr wohl vorhanden. Also wir haben dann sozusagen eine Studie gemacht über das Innovationsverhalten vom deutschen Mittelstand und haben da abgefragt sozusagen, gibt es sozusagen Innovationen im Unternehmen, die die CO2-Bilanz reduzieren oder den Energieverbrauch senken? Und da haben uns 63% der befragten KMU angegeben, dass sie zwischen 2019 und 2021 Umweltinnovationen mit positiver Wirkung auf Unternehmensseite eingeführt haben. Das heißt, dieser deutsche Mittelstand weiß, dass er innovieren muss und dass er zum Beispiel nachhaltig agieren muss. Dass die Familie das jetzt treibt, scheint mir auch sehr logisch und das haben wir auch sozusagen getestet, dass zum Beispiel, wenn die Familie einen hohen Eigentumsanteil hatte, dann waren diese Umweltinnovationen noch stärker ausgeprägt. Das heißt, die haben schon einen sehr starken Anreiz, sozusagen nachhaltig zu agieren und auch langfristig zu agieren. Nun, was wir aber auch wissen, dass viele Familienunternehmen heutzutage die Herausforderungen haben, dass sie oft keinen geeigneten Nachfolger haben, weil die Kinder zum Beispiel ganz andere Wege gehen möchten, als im Familienunternehmen einzusteigen. Und dass es da viel kreativere Lösungen geben muss, als dass man den Sohn oder die Tochter ins Unternehmen holt.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich tausche mich ab und zu mit Christian Mohr aus von der Familienunternehmertum. Und er dieses Thema adressiert dann immer wieder an mich in unseren Gesprächen. Aber das scheint ja so, dass es da neue Perspektiven gibt. in einer Unternehmensnachführung?
Ja, also wir sind da sehr positiv. Also mit der Familienunternehmertum, die ja auch ein Teil der Unternehmertum ist, kooperieren wir auch. Und wir machen da auch zum Beispiel oft gemeinsame Events, die darauf abzielen. Und zum Beispiel waren wir letztens beide beim Familienunternehmerinnen-Summit involviert, wo besonders weibliche Nachfolgerinnen, Nachfolger sozusagen, ins Blickfeld geraten und auch wo wir ganz stark diesen Austausch fördern, weil Nachfolge war ja sehr lange sehr stark männlich geprägt. Also ich war früher in der Schweiz tätig, an der Universität St. Gallen, und da war das eigentlich ganz klar, dass es oft der männliche sozusagen Nachfolger sein soll. Und jetzt ist es schon so ein Umdenken, dass es extremes Potenzial gibt, auch unter den Frauen. Und ich glaube, das ist auch eine Quelle, wo man dann sehr gute und sehr engagierte Nachfolgerinnen findet und auch sehr kompetente. Also in diesem Nachfolgerinnen-Summit, den wir da zusammen organisiert haben, also hat sich herauskristallisiert, dass diese Frauen halt sehr gute und sehr starke Führungspersönlichkeiten sein können, die das Unternehmen sehr gut auf tolle Wege führen können. Ja,
das, also ich habe das nie bezweifelt. Ich hoffe, ich glaube sogar, nein, ich bin davon überzeugt, dass wir sehr wahrscheinlich, wenn angenommen, ein solcher Podcast wird Anfang der 2030er geführt, dass das sehr wahrscheinlich thematisch.
Das wird dann wahrscheinlich schon in den.
Erzeugt gar kein Echo mehr, genau.
Nee, wahrscheinlich nicht, ja.
Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. In all der Dynamik, in der Veränderung, in der die Familienunternehmen stehen, wie behalten die dann noch ihre Seele in dieser großen Transformationsphase? Wie sind die dann immer noch das Familienunternehmen, wo dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufschauen, Sehnsucht haben nach unternehmerischer Fürsorge und den anderen Aspekten?
Das ist eine gute Frage. Also erstens ist es mal ganz klar, also Transformation ist ein Prozess, welches Unternehmen durchgehen müssen, aber es ist ganz wichtig, dass man dann bestimmte Werte im Unternehmen hat, die man trotz der Transformation ganz stark vertritt und dass die sich nicht ändern und dass man halt auch stark identitätsstiftend als Unternehmen ist. Ich glaube, also Mitarbeiter oder auch Manager oder Geschäftsführer, die wollen ja in einem Unternehmen arbeiten, in dem sie sich wirklich mit den Werten identifizieren können. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig sozusagen, dass man Identität schafft für alle Hierarchiestufen und Mitarbeiter und auch zum Beispiel eine gute Balance hat zwischen Innovation und Tradition, dass man Tradition auch als wirklich sozusagen als wertgenerierendes Mittel verwendet, dass wir sagen, okay, wir berufen uns auf unsere Tradition und uns auf Werte, aber genauso innovieren wir und transformieren wir uns. Und genau diese Balance zu finden, ist, glaube ich, sehr wichtig für diesen deutschen Mittelstand, dass man sozusagen seine Werte und seine Tradition nicht negiert, aber trotzdem weiter sich sozusagen weiterentwickelt.
Das führt mich nochmal zu einem anderen Blick. In diesen Zeiten Fachkräftemangel, Wunschkonzert auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ist der familiengeführte Mittelstand anders in der Lage, Positionen zu beziehen, sprich von seinen Teams Dinge anzufordern, die ein anderes Unternehmen nicht könnte, weil einfach nochmal so ein anderes Commitment zur Familie entsteht? Also dieses Zusammenhalten und jetzt müssen wir und alle Mann an Deck.
Diese Loyal, also das sozusagen, dass dieses Commitment zu der Organisation halt höher ist, ja, das glaube ich schon, weil ja oft diese Mitarbeiter oder auch das mittlere Management ja sich sehr stark an diesen Geschäftsführer orientiert und das sozusagen in Zeiten der Krise oder zum Beispiel Transformation, dass man sagt, okay, wir halten zusammen, wir bewältigen das zusammen und wir überlegen, wie das geht. Ja, also sozusagen, dass dieser Zusammenhalt, ich glaube, das ist sowieso essentiell, dass ein Team wirklich gut funktioniert. Und wenn man das vorher gut pflegt, sozusagen, dass dieser Zusammenhalt, dass man eine Kultur pflegt, die sozusagen, das pflegt, dass man sich wirklich in schwierigen Zeiten beiseite steht, dann glaube ich, kann man auch besser diese Krisen bewältigen. Und ich glaube auch, dass es sehr viel darum geht, es hat eine amerikanische Harvard-Professorin eingeführt, diesen Begriff Psychological Safety, also psychologische Sicherheit, dass man den Leuten sozusagen wirklich Gehör verschafft, dass man hört, zuhört, was sie eigentlich zu sagen haben und dass man sie nicht dafür sozusagen bestraft, dass sie was sagen und dass man ihnen Sicherheit gibt, dass sie wirklich sozusagen sie sich auch einbringen können und nicht nur sozusagen ausführende sozusagen Belegschaft sind, sondern wirklich, dass sich jeder einbringen kann und auch, ja, und dass wenn sie was finden, dass sie auch wirklich sozusagen Gehör finden und dass man ihnen zuhört. Ich glaube, das ist voll wichtig, ja.
Spannend jetzt, dass die Themen, die du gerade ausgeführt hast, stehen ja nicht in einer G&V, sind nicht Teil einer G&V. Aber wenn man dir zuhört, dann hat man den festen Glauben daran, dass das eine essentielle, also eine Art einer Schlüsselressource ist, die für eine Transformation erforderlich ist. Forscht ihr auch zu diesem Thema, wie sich das auswirkt? Also der Impact einer starken etablierten Unternehmenskultur und den damit verbundenen Möglichkeiten einer Veränderung?
Also Kultur per se ist ja immer sozusagen, also wir schauen uns verschiedene Aspekte davon an. Zum Beispiel, was uns stark interessiert, ist zum Beispiel Unternehmen, also Hierarchien, wirken sich Hierarchien sehr stark auf, zum Beispiel auf Innovation und Unternehmenswachstum. Also wenn man sehr hierarchisch ist in seiner Führung zum Beispiel oder sehr und Psychological Safety, also diese psychologische Sicherheit, nicht stark ausgeprägt ist, dann ist das meistens nicht so positiv für Innovation oder Unternehmenswachstum. Das finden wir. Aber zum Beispiel, was wir uns auch schon ist ja zum Beispiel Kultur, wenn man sagt, okay, Eigenschaften des Geschäftsführers wie Neugierde ist sozusagen sehr wichtig. Ja, also da machen wir auch Forschung dazu. Ja. Und wir schauen uns zum Beispiel auch an, wie Kompetenzen ja, von verschiedenen Eigentümern sich auf das Wachstum von Unternehmen auswirken. Weil was wir gefunden haben, dass auch diese Eigentümer eine ganz starke Rolle in dem Mittelstand spielen und deren Kompetenzen, also dass sie wirklich sozusagen effiziente Ressourcenplanungen machen können, dass das halt wirklich wichtig ist, wie sich das Unternehmen entwickelt.
Oh, stark, wo ihr überall in welche Kochtöpfe überall reinschaut. Kann man das alles irgendwo finden, was ihr macht? Ich nehme an, wir können das in den Shownotes irgendwo verlinken, was es gibt.
Um das ist sehr gute Frage, ja. Also wir haben eine Homepage von unserem Center und versuchen die auch immer ganz aktuell zu halten. Und also das nennt sich Global Center for Family Enterprise und hat auch eine Homepage. Und wir versuchen da immer unsere aktuellen Studien da auch zu platzieren.
Okay, wir werden das, die Redaktion, die wird das tun. So, lass uns mal über den Standort Deutschland sprechen. Den Standort Deutschland im Kontext der Zukunft. Man hört es hier an, du kommst aus dem Nachbarland Österreich. Nicht?
Ja, genau.
Genau, weil so, das ist, weißt du, das ist jetzt viel einfacher, die Frage für mich zu stellen. Was zeichnet den Wirtschaftsstandort Deutschland für dich aus? Weil wenn ich jetzt eine Deutsche fragen würde, es wäre sehr wahrscheinlich ein bisschen. Bei dir, du kannst jetzt vollkommen unverblümt erzählen.
Also ich glaube, der deutsche, der Wirtschaftsstandort Deutschland zeichnet sich durch verschiedene Faktoren aus. Also zum Beispiel gibt es eine sehr starke technologiebasierte Industrie. Also es gibt wirklich diese Hidden Champions, Weltmarktführer in bestimmten Bereichen, was zum Beispiel in bestimmten Regionen von Deutschland wirklich sehr, sehr stark macht und sehr, sehr spannend findet und deshalb auch, ja, auch manche Regionen halt extrem wirtschaftlich gut aufgestellt sind durch diese Hidden Champions. Dann es ist auch, dass dieser Wunsch, glaube ich, in Deutschland nie sich immer weiterzuentwickeln, sozusagen neue Technologien, aber auch wirklich sozusagen einzuführen in die Region, zum Beispiel künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel in Heilbronn mit den neuen IPAI sehr stark sozusagen fast umarmt und also wirklich sozusagen, es wird versucht sozusagen auch so eine Synergie zwischen künstliche Intelligenz, Mittelstand, aber auch Universität herbeizufahren, also Partnerschaften, also Deutschland ist sehr, habe ich das Gefühl, sehr freudig, was Partnerschaften angeht. Und ich glaube, nur durch Kooperationen kann man ja sich weiterentwickeln. Und ja, und was vielleicht auch noch ist, ich habe immer das Gefühl und auch den Eindruck, und dass es ein sehr hochwertiges Bildungssystem in Deutschland gibt, dass Bildung ein sehr gutes, also ein kostbares Gut ist und dass da auch sehr viel investiert wird, ja, in Bildung. Und ich finde, Bildung ist sozusagen wirklich der Faktor, wieso ein Standort sehr stark sein kann, weil Leute gut ausgebildet sind, weil es verschiedene Fachrichtungen gibt, auch was die Menschen eigentlich hier studieren können oder wie sie auch weitergebildet werden. Und das finde ich eigentlich schon sehr stark in Deutschland, was es da an Bildungssystemen gibt und auch an Einrichtungen.
Das ist ja toll, deine Perspektive so von außen. Wenn man das so hört, dann ist das ja sehr mutmachend. Und dann sind ja die Grundvoraussetzungen, so wie du das beschrieben hast, die sind ja da. Lass uns mal in dem Kontext mal auf die Herausforderungen schauen für unseren Wirtschaftsstandort. Ob das der Fachkräftemangel ist, ob das die hohen Energiepreise sind, ob das eine Bürokratie ist. Wie bewertest du das?
Also natürlich gibt es auch bei allen Chancen Herausforderungen. Und ja, wie du schon erwähnt hast, also der Fachkräftemangel, der wird ja immer mehr und mehr merklicher spürbar. Und ich glaube, da braucht es auch wieder Strategien, den Fachkräftemangel sozusagen zu bewältigen. Und ich glaube, da müssen sich die Unternehmen einiges einfallen lassen in den nächsten Jahren, weil was wir in den Gesprächen mit den Unternehmern hier erfahren, dass es immer schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu bekommen. Und dass es auch immer länger dauert, Stellen zu besetzen, die einfach essentiell sind. Also viele kleine Unternehmen, oft die ich hier gesehen habe in der Heilbronn-Franken-Region, mussten schließen, weil es ihnen der ein oder andere Fachkraft einfach fehlt. Und ich glaube, hier muss wirklich auch sozusagen die Politik überlegen, wie wir diesen Mangel bewältigen können. Und auch die Unternehmen sozusagen, wie können sie diesen Mangel bewältigen? Also zum Beispiel, wollen sie ihr eigenes Personal besser weiterbilden? Versucht man, Leute aus dem Ausland zu holen? Wie kann man Leute länger an sich halten? Welche Kultur muss man ihnen bieten, damit sie bei einem im Unternehmen bleiben? Ich glaube, auch da braucht es innovative Strategien, damit man diesen Fachkräftemangel bewältigen kann. Ja,
ja, auch da gibt es ja total spannende Unterlagen vom Institut der Deutschen Wirtschaft zu. Mich wundert es dann auch immer, wenn ich dann die Zahlen sehe, was es bedeutet, wenn die strukturellen Maßnahmen einer Arbeitsmigration nicht greifen oder nicht durchdacht sind, was das für uns bedeutet. Und wir auch dann die jeweiligen Ämter schon mal überfordert sind, wenn in Stuttgart einer sich morgens früh das Ticket holen muss, damit er bis zum Abend Termin hat. Ja, das ist schon ziemlich wild. Sind die, mal so mal reinzuschauen in die Unternehmen, sind die schon müde oder empfindest du die gerade so, dass sie sagen, nee, das ist Frau Bird, wir machen das schon?
Es ist, glaube ich, gemixt. Also wir als TU München, wir bilden ja auch viele Fachkräfte aus. Also wir haben jetzt, also ich habe immer mehr gemerkt, dass Unternehmen auf mich zugegangen sind und haben gesagt, Frau Börte, können Sie mir da helfen? Ich brauche den und den sozusagen Mitarbeiter oder wir brauchen jemanden für die IT. Können Sie das unter den Studierenden aus sozusagen schreiben und würde da vielleicht einer von Ihren Studierenden passen für die und die Aufgabe? Also wir merken immer, dass mehr, also das hier als TU München in Heilbronn, dass Unternehmen auf die TU München zugehen und sagen, könnt ihr uns qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen? Und das finde ich voll spannend. Also das ist ja eigentlich auch das, was die TU München in Heilbronn bezwecken will, also Fachkräfte für die Unternehmen der Region zu generieren. Und ich habe auch mit den Studierenden geredet in unserem Sommerfest letzte Woche und auch die möchten in der Region bleiben. Und ich glaube, wenn man sich solche Beispiele ansieht, sozusagen, wie kann man Leute herholen in eine bestimmte Region, die viele Fachkräfte braucht und wie muss man die ausbilden und auf der anderen Seite, wie nehmen das die Unternehmen an und die finden dann auch Wege, zum Beispiel jemanden zu integrieren, der nicht perfekt Deutsch spricht und da muss man sich halt ein bisschen anpassen an jemanden, der vielleicht woanders aufgewachsen ist.
Mhm. Da war mal ein toller Artikel im Handelsblatt zu, wir nehmen auch halbe Fachkräfte. In dieser Debatte Fachkräftemangel beziehungsweise Personal zu finden, eine Frage, können die Familienunternehmen überhaupt mit in der Region, in der du sitzt, wenn man dann die Autobahn runterfährt bis Stuttgart und dann von Stuttgart noch ein Stück in Richtung Schaffhausen, da sitzen ja auch sehr potente deutsche Unternehmen. Können die Familienunternehmen mit denen überhaupt mithalten? Also die, wenn die um Mitarbeiter buhlen, oder haben die dann den längeren Arm, dass die dann sagen, ich gehe zu einem dieser großen Autobauer, Zulieferer und habe dann ein schönes Leben. Also sehr überspitzt gesagt.
Ja, das stimmt. Aber mittlerweile, das ist sehr interessant, weil ich war vor ein paar Monaten auf einem Meeting, wo genau diese Frage mich, die Mittelständler aus der Region Heilbronn-Franken gefragt haben, was können wir den Leuten bieten, damit sie in unsere Region kommen? Was können wir machen, um Leute sozusagen diese Region schmackhaft zu machen? Und ich glaube, da versuchen sie schon zu überlegen, oder wie sie sich auch hier sozusagen positionieren können. Was sind die Vorzüge dieser Region? Ja? Und ich glaube, da gibt es doch einiges. Also zum Beispiel sehr familienfreundlich oder dass man hier eine hohe Lebensqualität hat. Ja? Aber die versuchen sich als Arbeitgeber sehr gut zu positionieren. Ich glaube, was jetzt auch immer mehr und mehr kommt, ist sozusagen, dass man auch aus dem Homeoffice arbeiten kann. Also ich habe vor kurzem mit einem Mittelständler geredet, der hat gesagt, ich brauche unbedingt eine Kommunikationschefin, aber die will in Würzburg wohnen bleiben und der kam circa eine Stunde von Würzburg. Mhm. Aber ich lasse ihr dann lieber dieses Homeoffice, als wenn ich diese Dame nicht bei mir beschäftige. Also, dass man dann halt flexibler wird, auch wo die Leute arbeiten dürfen und können.
Okay. Ja, ich glaube per se, dass die Familienunternehmen dort eine ganz andere Dynamik haben gegenüber den besagten, Anführungsstrichen, Großen. Du kommst ja auch vor die Tür, gehst ja auch ins Ausland. Wenn du da so erzählst, was du da so treibst und was du da so machst, bei uns in Deutschland, wie blicken Nicht-Deutsche oder wie blickt das Ausland auf die Familienunternehmen in Deutschland? Wie werden die wahrgenommen?
Mhm. Also ich glaube, sehr positiv werden sie wahrgenommen. Also, den Eindruck oder das, was ich immer von, also zum Beispiel von anderen Universitäten oder auch von anderen Unternehmen im Ausland höre, ist halt, dass dieser Mittelstand halt wirklich sehr positiv ist, dass es wirklich so als Motor wahrgenommen wird der deutschen Wirtschaft, dass sie sehr, sehr wandelbar und agil sind und sich auch sozusagen auch gut anpassen können an andere sozusagen Gegebenheiten. Und was ich sehr spannend finde, dass sie oft sehr, also technologiegetrieben sind und das ist natürlich auch sehr zukunftsorientiert.
Mensch, ist ja eigentlich ein tolles Businessmodell für dich. Eigentlich könntest du Kurse anbieten im Ausland, so how to act like a German Mittelstand und dass du dann die Zauberformel des deutschen Mittelstands in Anführungsstrichen trainierst in Japan, in Korea oder in den USA.
Ja, es ist aber wirklich so, dass wir öfters Anfragen haben aus verschiedenen Ländern wie China oder oder jetzt haben wir auch eine Summer School mit der HEC Paris, dass Leute sozusagen kommen hier, um zu verstehen, was sind die Spezifika des deutschen Toll. Mittelstands und der Hidden Champions. Also Learning from Role Models kommt sozusagen immer mehr.
Mensch, an der Stelle, Miriam, echt gut, dass die Redaktion, die Zeitkollegen dich da ausgesucht haben. Das ist mal so wichtig, das auch mal zu erfahren, wenn man das nicht sieht. Ich erlebe ja immer wieder, selbst in Japan, die ja eher geschlossen sind, dass ich dort immer wieder auf deutsche Unternehmen treffe, die irgendwie was zuliefern, von denen ich noch nie was gehört habe. In dem Zusammenhang dann, wie schaust du in die Zukunft? Jetzt bist du ja quasi, du bist am Puls der Familienunternehmen des Mittelstands. Du hast einen super Zugang zur Forschung, eingebunden in einer Top-Universitätslandschaft und dann noch in diesem Cluster Heilbronn, der sich rasant entwickelt. Wie schaut Miriam Bird in die Zukunft?
Also ich würde sagen, sehr positiv. Also ich bin gespannt, was noch kommt. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel hier, zum Beispiel in Heilbronn von Wirtschaft, Wissenschaft und auch sozusagen lokalen Akteuren wie Politik oder so, das ist halt super spannend. Und ich bin extrem gespannt, wie sich in Zukunft nicht nur der Mittelstand, aber auch diese Universitätslandschaft entwickeln wird. Und ich bin auch sehr, sehr positiv, dass dieser Austausch für alle Akteure sehr, sehr fruchtbringend sein kann.
Ja, in meinen Vorträgen im Ausland zeige ich auch den IPAI Campus. Und viele Leute, klar, kennen natürlich nicht Heilbronn, aber mit all diesen Aktivitäten hat Heilbronn das Zeug, eines der deutschen Powerhouse-Regionen zu werden. Also wenn ich mir jetzt überlege, was in 5 bis 10 Jahren alles passieren kann, da bin ich wirklich mal gespannt. Ja, was man vielleicht so vor 5, 10 Jahren zurück überhaupt nicht auf der Landkarte hatte.
Das stimmt absolut. Also das sehe ich genauso. Also es ist einfach ein riesengroßes Experiment, wie sich das hier entwickelt. Und es ist Wahnsinn, was sich da eigentlich tut in verschiedenen Bereichen und was eigentlich geschehen kann, wenn man in eine bestimmte Region investiert. Ja.
Also an alle da draußen, schaut euch Heilbronn in the Land an. Das neue deutsche Powerhouse. So, Miriam. Jetzt kommt es zum Fragenhagel.
Fragenhagel.
Das heißt, ich werde ja zügig durchgehen. Ich bitte dich darum, zügig zu antworten. Und wir fangen an. 3, 2, 1 und Start. Beschreib deinen Beruf in 3 Wörtern.
Dynamisch, international und sinnerfüllend.
Und was gefällt dir daran am besten?
Das Dynamische.
Und was bedeutet Transformation für dich?
Transformation bedeutet, sich zu wandeln, sich weiterzuentwickeln und sich neuen Herausforderungen anzupassen.
Wir sind im Podcast Marken des Jahrhunderts. Welche Marken fallen dir direkt ein?
Also HIP zum Beispiel, Miele, Faber-Castell, Lidl, Würth, Porsche.
Wow. Okay, da geht was. Und welches Unternehmen hat deiner Meinung nach die eindrucksvollste Transformation der letzten Jahre vollzogen und vor allen Dingen warum?
Also ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die das sehr eindrucksvoll gemacht haben, aber besonders spannend fand ich ein Mittelstandsunternehmen, das heißt Rügenwalder Mühle.
Oh ja.
Und das ist eigentlich ein Fleischhersteller und der mittlerweile vegane und vegetarische Waren verkauft als Fleischprodukte. Und das zeigt eigentlich, wie schnell und effizient sich oft ein traditionsreiches Unternehmen wandeln kann.
Wenn es einen Oscar gibt für die Ambidextrie, dann geht der mit Sicherheit in die Rügenwalder Mühle. Jetzt romantische Perspektive. Welcher Marke trauerst du nach?
Das ist schwierig, aber zum Beispiel Kodak, oder? War einst also führend in der Fotobranche, aber hat sich sozusagen versäumt, an die digitale Revolution anzupassen. Also Kodak.
Hast du auch eine Marke aus Europa, der dir irgendwie nachtraust?
Ja, Nokia zum Beispiel ist auch eine Marke, die es ja heutzutage nicht mehr gibt und auch, weil sie nicht erfolgreich transformiert wurde. Ja.
Okay. Hast du ein unternehmerisches Vorbild?
Also das ist eine gute Frage. Also es gibt natürlich viele tolle Unternehmer und Unternehmerinnen, aber zum Beispiel Maria Elisabeth Schaeffler, zum Beispiel für die Führungsrolle bei der Umwandlung der Schaeffler-Gruppe in ein weltweit führendes Unternehmen in der Automobilbranche. Oder
ja,
auch
große
zum Beispiel,
Herkulesaufgabe auch, ja.
Ja, oder zum Beispiel auch Whitney Wolf oder die Gründerin von Bumble oder dieser Dating-App, die jetzt mehrere Milliarden Euro wert ist. Ja.
So, jetzt geht's ins Eingemachte. Miriam, du gründest heute. Wo würdest du dich niederlassen?
Also das ist eine gute Frage, aber nachdem ich Deutschland ja jetzt besser kennenlernen dürfte, fände ich Deutschland recht attraktiv.
Bleibst
als Unternehmer.
Da. Ja, und wo in Deutschland?
Also da wäre Heilbronn eigentlich, also besonders wenn ich jetzt zum Beispiel ein technologiebasiertes Startup gründen würde, wäre zum Beispiel Heilbronn sehr naheliegend.
Ja, dann sofort anrufen bei der Wirtschaftsförderung und ein paar Hektar bestellen. So, was sollten die Menschen mehr über den deutschen Mittelstand wissen?
Das ist spannend. Also es gibt sehr viele Sachen, die sie eigentlich wissen sollten. Aber ich glaube, wichtig ist, dass zum Beispiel mehr als 99% der Unternehmen in Deutschland gehören dem deutschen Mittelstand an. Mehr als 50% dieser Unternehmen werden an Familienangehörige übertragen. Zudem beschäftigt der deutsche Mittelstand 55% aller Mitarbeiter in Deutschland und sind für 42% der Bruttowertschöpfung verantwortlich. Das heißt, sie sind wirklich ein Motor der deutschen Wirtschaft.
Was du dir einfach so mal aus dem Kopf ziehst, denn du hast die Fragen vorher nicht bekommen, das ist echt verrückt. Übrigens zu dem Thema, Anfang des Jahres, also das Institut der deutschen Wirtschaft hat einen langen Bericht darüber geschrieben, auf diesen Bericht hat sich dann McKinsey berufen, so nach, und ich glaube, so die Superpower der deutschen Wirtschaft war damals, oder die geheime Power der deutschen Wirtschaft war die Überschrift. Den habe ich auf LinkedIn eingestellt, der ist bei mir vollkommen durch die Decke gegangen. Ich hatte nie wieder so einen LinkedIn-Post. So, wir beenden den Podcast mit einem Wunsch. Was wünschst du dir für das Jahr 2025?
Also ich wünsche mir viele Sachen. Also ich wünsche mir zum Beispiel den Ausbau von Investitionen in zukunftsträchtige Technologien wie KI oder zum Beispiel starke Anreizsysteme für die Förderung der nächsten Generation von Unternehmerinnen. Aber ich wünsche mir auch weniger Bürokratie in Deutschland.
Ja, ich habe da einen ganz einfachen Tipp zu für alle, die da draußen sind. Einfach nicht abgeben. Einfach mal Zettel ignorieren, liegen lassen. Außer Finanzamt, die sind nicht so lustig. Bei allen anderen kann man es tun. Liebe Miriam Bird, das war wirklich ein unterhaltsames und sehr informatives und spannendes Gespräch. Und vor allen Dingen hat es, ich hoffe, allen Zuhörern auch wohlgetan, wenn eine mit der Expertise, wie du die hast, aus dem benachbarten Ausland auf Deutschland schaut und uns nochmal aufzeigt, hey, da geht so viel mehr für uns alle. Herzlichen Dank, mach's gut und bleib gesund.
Vielen Dank
für deine Arbeit.
Danke sehr.
Das war's mit dem Podcast Marken des Jahrhunderts für diese Folge. In der ersten Folge habe ich übrigens mit Rainer Esser über die Zeit Verlagsgruppe und die Besonderheiten mancher Marken gesprochen. Ab sofort hören Sie hier regelmäßig die Gespräche mit den Köpfen, Machern und Gestaltern der Marken des Jahrhunderts, wie diese Marken klingen und wie diese Unternehmen mit dem Thema Transformation umgehen. Also seien Sie wieder dabei. Ich bin Raphael Gilgen und freue mich, wenn Sie wieder zuhören. Bleiben Sie gesund, bis dahin und auf Wiederhören.
Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Gilgen.